Lisa, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr gefällt dir die aktuelle Phase unserer Beziehung?
Wie, also 10 ist bombastisch.
Ja.
Gute Frage, Emily. Ich gehe mit einer 9,5.
9,5? So gut gefällt es dir aktuell, ja.
Ich wollte erst
Phase. 10
sagen, aber dann denken die Leute, nee, ist die...
Man ist die eingebildet, ja. Abgehoben. Was denkt die von sich?
Was denkst du?
Ich würde eine 8,5 nehmen. Heute mal keine 7, was Neues.
Okay. Können wir starten, Emily?
Wir können sowas von loslegen.
Razzalakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an?
Cheers!
Hallihallo zurück hier.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch am heutigen Abend hinter den beiden auf dem Tisch stehenden Mikrofonen Liz und auch meine kleine Wenigkeit MC.
Oh, na? Nee, war heute
diesmal
nicht so.
Diesmal nicht.
Nee, war nicht so mein Start heute.
Ich habe das Gefühl, jedes zweite Mal bist du...
Ja?
Mit mir synchron. Ja, doch.
Nee, die letzten Male war ich sehr gut.
Na, jedes zweite Mal dann. Unterm Strich.
Hört man unsere Spülmaschine eigentlich?
Ich glaube nicht.
Okay.
Ansonsten Entschuldigung dafür. Wir müssen auch mal Geschirr spülen lassen.
Nee, authentisch sind wir.
So nämlich.
So, hallo liebste Drattis, herzlich willkommen zur 112. Folge 112. Was soll ich sagen? Ruf die Polizei. Nee, das ist die Feuerwehr.
Aha. Mhm. Ist das jetzt ein Emergency hier, was wir heute aufnehmen?
Alles. Immer wenn eine neue Folge online geht, so jetzt habe ich es, müsste man eigentlich die 112 rufen.
Weil es dann brennt, weil es so, wie sagen die Jugendlichen, lit ist.
Lit, genau.
Die Flamme ist ja lit.
So, Emmy, hast du noch was zu sagen, bevor wir so richtig jetzt anfangen?
Nee, wir können einfach so richtig volle Möhre mal reingehen.
Okay, dann kommen wir jetzt zur random Frage.
Ich würde sagen, du beginnst mal.
Okay. Meine random Frage ist, Emily, was schätzt du momentan am meisten an mir?
Was ich momentan am meisten an dir schätze?
Ich bin erstmal sehr froh, dass ich mir und mich nicht vertausche.
Das ist wirklich gut. Das schätze ich aktuell bei dir sehr, dass die Grammatik einigermaßen stimmt.
Hallo, bitte.
Nein. Also es ist natürlich schwierig, weil ich natürlich so viele Punkte an dir schätze. Eigentlich alles. Und jede Sekunde, die ich mit dir verbringen darf und die du um mich herum bist.
Nee.
Ist so kitschig?
Ja.
Ich glaube aber, weil aktuell Sommer ist und wir den ersten Corona-freien, in Anführungsstrichen, Sommer verbringen, würde ich sagen, tatsächlich schätze ich aktuell am meisten deine Spontanität, Unternehmungslust, dein
Emily, eine
mitreißenden Anfang. Drang. Na, das ist ja eine insgesamt. Also ich schätze am meisten, dass ich aktuell mit dir alles machen kann, was ich möchte und dass wir da tatsächlich sehr auf einer Wellenlänge schwingen. Was irgendwie so unsere, wie sagt man, was unseren Unternehmerlust anbelangt.
Aha, okay, cool. Freut mich.
Und willst du auch sagen, was du am meisten an mir schätzt?
Naja, die Regelung von der Random-Frage-Kategorie ist ja, dass man die auch selber beantworten muss.
Also los.
Ich würde tatsächlich sagen, nicht die Unternehmenslust, aber aus einem anderen Grund. Nicht, weil du nicht unternehmenslustig bist, sondern weil andere Dinge Priorität haben. Ich würde sagen, ich schätze momentan am meisten an dir, dass du ein sehr offenes Ohr hast. Also du hast schon immer ein offenes Ohr, aber ich habe teilweise das Gefühl, dass du ins Bett willst oder so und dann doch nochmal dir Zeit nimmst, mir zuzuhören, was so gerade in meinem Kopf rumschwirrt. Und ich würde gar nicht sagen, dass du da immer Input lieferst. Oder liefern musst, einfach, dass du ein offenes Ohr hast, ja.
Also bin ich eine gute Zuhörerin, möchtest du sagen?
Ja, momentan ja. Okay. Aber du kitzelst es auch sehr aus mir heraus. Also du sitzt da nicht nur einfach, sondern du versuchst schon mit gezielten Fragen mich nochmal herauszufordern.
Ich bin eine aktive Zuhörerin.
Von unserem Podcast? Von meinem Podcast?
Ja, genau.
Okay. Emily, was ist deine random Frage?
Also ich muss noch kurz sagen, also das fand ich jetzt aber eine schöne Frage und eine schöne Beantwortung. Danke dafür. Es war irgendwie ein tolles Kompliment und Balsam für meine kleine Seele.
Ja, ich muss ja sagen, da muss ein kleiner Einschub hier rein. Es hat ja wirklich funktioniert mit den Bewertungen bei Apple Podcast. Die wurden nämlich jetzt genehmigt.
Ja.
Und ich muss sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Panik. Wir haben ja einen Aufruf gestartet.
Und danach hatten wir eine Bewertung weniger.
Und das war ja nicht unser Ziel. Und tatsächlich haben wir 2 oder 3, die sich da gemeldet haben. 100, genau, 200 oder 300. Nee,
Und wie kontaktieren wir die jetzt genau? Hast du da schon mal einen Plan?
Das habe ich mich auch gefragt, das war ein bisschen blöd.
Naja, wir veröffentlichen die Bewertungen auf Insta und die Menschen, die auf Insta sind, die werden uns einfach dann daraufhin eine DM schreiben.
Ja.
Slidet man unsere DMs?
Ja, so machen wir das. Auf jeden Fall will ich ja auch gar nicht, dass wir da irgendwie die Drahtis bestechen. Und ich kann mir auch vorstellen,
Fishing for Commies nennt man das dann.
Manchmal, ich habe auch total viele Lieblingspodcasts, würde aber bei so einem Aufruf selber auch nicht so richtig bewerten.
Aber beim Aufruf glaube ich schon, auch wenn Menschen sagen, hey, geh mal auf Spotify, lass mal da irgendwie 5 Sterne da.
Ja, aber was
dann
schreiben?
Dann werde ich so ein bisschen daran erinnert.
Aber
na,
was schreiben?
Ja, da muss man glaube ich schon, also ich sag's mal so, wer da was reinschreibt, der ist wirklich ein Ultra-Drahti, weil er möchte ja, dass seine Worte irgendwie Zugang zu uns finden.
Ja.
Das finde ich wirklich schön. Das finde ich richtig toll.
Naja, und da war unter anderem, habe ich mir natürlich die aktuellen Bewertungen durchgelesen und auch die damaligen, die verjährten. Und da war schon, und ich habe mir heute sogar noch unsere Special-Folge nochmal irgendwie angehört.
Mhm.
Und da war häufig, dass wir halt super authentisch sind. Und das mag ich sehr. Also so nahbar.
Ja. Also dann machen wir ja eigentlich alles
nee,
richtig.
Und deswegen mit der Frage, ich finde, das ist so eine Frage, wenn man die schon öffentlich so stellt und so ehrlich beantwortet.
Ah.
Weißt du, so, jetzt finde ich den roten Faden.
Mhm.
Ich bin
nicht
heute, glaube ich, eine kleine ernste Seele, merke ich.
Ja, ich merke auch, dass da ist nicht ganz so viel Spaß. Da ist schon sehr viel Deepness hinter.
Ja, ja. Okay, was
okay,
ist deine?
Okay, also ich habe auch einen roten Faden heute, was meine Fragen angeht.
Natürlich.
Also meine zweite Frage knüpft an die erste auf einer Skala von 1 bis 10 Frage an.
Mhm.
Und deshalb würde ich gerne von dir wissen, wo wir heute bei Phasen sind. Lisa, welche Phase magst du am liebsten vom Kennenlernen bis hin zur völligen Vertrautheit nach vielen Jahren? Also ich meine jetzt nicht Phasen, die man durchmacht, sondern irgendwie so dieses Kennenlernen, erste Verliebtheit, das erste Mal so ein bisschen näher kommen? Oder magst du dann lieber eher dieses grundsolide Vertrauen halt gefasst haben?
Naja, also ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, ich bin ja schon so eine Maus, die auch auf Adrenalin steht.
Mhm.
Und das kriegt man natürlich super in der Verliebtheitsphase, wenn alles neu ist, wenn man sich mal so ein bisschen versucht zu beweisen und den anderen so ein bisschen aus der Reserve locken will. Gerade wenn man auch noch nicht weiß, in welche Richtung das geht,
ja,
kann das sehr verlockend sein. Man muss aber auch sagen, dass ja dieses Adrenalin kann ja positiv als auch negativ sein. Also heute bist du himmelhoch jauchzend und denkst, oh, ist das alles geil und ich schreibe und schreibe und schreibe und den nächsten Tag denkst du, was ist das denn? Nee, jetzt ist ja alles kacke. Und das, die Sicherheit nimmt natürlich dieses Adrenalin, ne? Mhm. Diese Aufregung und so. Ich finde, so ein High-Level ist, wenn du es schaffst in einer Langzeitbeziehung, und in der stecken wir, würde ich jetzt mal behaupten, mit fast 5 Jahren.
Ab wann ist denn eigentlich Langzeit? Was war, würdest du
schon
aus dem Bauchgefühl
3
sagen?
3 Jahre, 3 bis 4 Jahre.
Ich glaube, bei mir würde es sogar erst ab 4 Jahren anfangen. 3 Jahre ist so eine Mittellangzeitbeziehung, mittelfristig.
Ja, ja. Meinst du, es gibt auch Leute, die sagen, erst ab 10 Jahre ist eine Langzeitbeziehung?
Kann ich mir auch vorstellen. Wahrscheinlich sagen das aber auch Menschen, die 20 Jahre zusammen sind. Also
ja,
je nachdem, von welchem Blickwinkel du sprichst. Ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen, die ihr Leben lang immer nur Beziehungen unter einem Jahr geführt haben, die werden bei 2,5, 3 Jahren schon sagen, boah, ist das eine lange Beziehung.
Ja, ja.
Also.
Naja, und jedenfalls wollte ich sagen, die Königsdisziplin ist tatsächlich, wenn man es schafft, in einer Langzeitbeziehung diese Adrenalinkicks doch noch irgendwie manchmal zu haben und teilweise unbewusst. Und wenn man diese Kombi hat und mal erlebt hat und erfahren hat, würde, ist eine steile These, aber würde jeder, der das mal durcherlebt hat, sagen, die Sicherheit.
Mhm.
Und du, Emily?
Naja, also am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Weil eigentlich habe ich immer gesagt, ich vermisse in jeder Beziehung, die über ein Dreivierteljahr, über ein Jahr hinausgeht, vermisse ich dieses Kennenlernen, wo ja. noch alles so neu ist. Man weiß noch nicht, wie sind Einstellungen der Person, wie fühlt sich die Person an, wie atmet die Person, wie spricht die Person. Alles ist so total neu. Und ich finde das wahnsinnig aufregend, jemanden kennenzulernen. Also es geht mir auch so bei Freundschaften, bei ArbeitskollegInnen, bei Bekanntschaften, geht es mir auch so, dass ich immer denke, boah, es ist spannend, sich in eine Persönlichkeit so reinzulegen und so Stück für Stück irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, wie so ein Clown, der Tücher aus seiner Jacke zieht und man denkt so, hat das denn nie ein Ende? Es hat irgendwann ein Ende und genauso hat diese Kennenlernphase irgendwann ein Ende. Und ich finde diesen Mittelparten von der Beziehung, den finde ich eher ein bisschen blöd, weil dann ist diese Aufregung verflogen und langsam weiß man, okay, das kenne ich schon, das weiß ich schon, die Haut fühlt sich doch noch an wie am ersten Tag, okay. Und ich muss aber sagen, jetzt wo ich in der Position bin zu sagen, wie das ist, so eine Beziehung zu führen von 4-5 Jahren, finde ich, kann das tatsächlich gar nichts toppen.
Ja.
Also Punkt 1, man hat ja immer noch so aufregende Situationen teilweise. Natürlich ist irgendwie alles vertraut, aber so ein schönes Vertrautheitsgefühl. Und ich glaube, also da spreche ich jetzt schon irgendwie so ein bisschen von oben herab, vielleicht weiß ich nicht, aber am Anfang habe ich immer gedacht, boah, so eine erste große Liebe, das ist das Gefühl, wonach man immer wieder strebt und was das tiefste Gefühl, was man überhaupt irgendwie erreichen kann. Aber nee, ich finde, wenn man jemanden so richtig liebt, so fast selbstlos, bedingungslos und das stellt sich, glaube ich, schon ein nach so 4-5 Jahren Beziehung, das ist super beflügelnd und einfach ein Knaller. Also das würde ich gar nicht eintauschen gegen eine Kennenlernphase, wo man irgendwie erfährt, was der andere am liebsten ist.
Total, ja.
Deswegen würde ich mich auch für völlige Vertrautheit
entscheiden.
Wobei es natürlich, also man muss trotzdem sagen, ist es wunderschön, jemanden kennenzulernen.
Total.
Gut, aber jetzt wollen wir uns da nicht festquatschen. Weiter am Fahrplan.
Naja, ein Glück haben wir unsere Beziehung geöffnet.
Ja, da können wir ja beides haben. Ne? Da kann man hier die Kennenlernphase mal mitnehmen und bevor es dann irgendwie ernst wird, also nee.
Nee, ich hab eine feste Beziehung. Mhm. So, Emily, dann geht's weiter mit aus dem Nähkästchen.
Magst du auch direkt anfangen? Jetzt habe ich ja so einen Monolog geführt
hier
gerade.
Ich habe gar nicht irgendwie so viel zu erzählen, weil manchmal haue ich ja knallermäßige Fun Facts raus, ein Quiz. Aber irgendwie war ich nicht in der Stimmung und ich sag mal so, Dratis, ich will hier auch nichts überspielen. Und ich
kommt da gerade so ein bisschen Witz wieder raus? Kommt da Frau Lustig?
Ja, Frau Lustig.
So langsam spüre ich sie. Ernst Frau, kann auch mal ein bisschen
Frau Fröhlich
zur Seite gehen, weil das ist ja hier nämlich ein Frauen-Podcast.
So.
So. Und Ernst hat da hier nichts verloren.
Oh Gott, der ist richtig schlecht.
Ja.
Wir waren übers verlängerte Wochenende, muss man ja schon sagen, in der Heimat. Und ich muss sagen, das war richtig geil, weil das war einfach so purer Sommerfeeling, pures Sommerfeeling in der Heimat. Und das hatte ich schon irgendwie lange nicht mehr so. Und man muss ja sagen, der Trip war so ein bisschen emotional aufgeladen, weil mein Bruder ja unser Haus gekauft hat und meine Eltern sind woanders hingezogen. Muss jetzt aber gar nicht so ins Detail gehen. Auf jeden Fall hat mein Bruder da halt ordentlich umgebaut. Und das ist schon komisch irgendwie, wenn man da groß geworden ist und kommt dann wieder und alles ist halt umgebaut. Es ist ja nicht mal so, dass ich den Umbau irgendwie so mit persönlich begleitet habe, nur über WhatsApp halt so Bilder. Aber das ist ja immer noch was anderes, wenn man da drin steht. Und deswegen war das Ganze schon ein bisschen emotional auch zu sehen, dass meine Eltern woanders wohnen und so. Das ist halt irgendwie schon crazy, dass sie nochmal so alle einen neuen Lebensabschnitt gemacht haben, meine Familie. Und das fand ich alles sehr emotional auffühlend, aber alles positiv so. Ja, und das war schön. Wir waren auf dem See, auf dem Lippesee. Oh, da müssen wir ja noch eine Story erzählen. Wolltest du die erzählen?
Ja, da wollte ich einhaken. Ich würde nämlich, danke für deine wunderschöne Einleitung. Also, als wir jetzt mal wieder in OWL waren, also sag bitte mal, was ist OWL?
Ostwestfalen-Lippe.
Ganz genau. Es liegt ja mitten in NRW, in Nordrhein-Westfalen.
Ja, schon am Rand.
Am Rand. Also für mich persönlich liegt es mittendrin. Und ich muss auch sagen, ich habe einige Vorurteile gegenüber Nordrhein-Westfalen. Ich finde, das ist alles so ein bisschen spießig da in dieser Region.
OWL meinst du, weil Nordrhein-Westfalen das kann man nicht alles über einen Kamm scheren.
Ja, ich würde Köln ausklammern, ja. Aber der Rest, naja, es ist so ein bisschen in Ballungsgebieten. Berlin ist ja auch nicht Brandenburg, aber liegt ja direkt nebeneinander.
Ja.
Also Großstädte ausgeklammert, finde ich die ländliche Region da.
Schwierig.
Die ist sehr prüde und so ein bisschen Biedermeierzeit kommt da wieder. Also ich weiß es nicht. Es ist, naja, und jedenfalls wollte ich eigentlich sagen, liebste Dratis, ich weiß nicht, warum Lisa so lange in OWL wohnen konnte
und
wie sie es da ausgehalten hat. Ja, und warum du überhaupt nicht OWL-typisch bist.
Ja.
Und ich finde, wir hatten da ein Erlebnis auf dem See. Wir haben es ja angesprochen. Mhm. Wir wollten nämlich Tretboot fahren, liebste Dratis. Und da haben wir gesagt, hey, da kann man doch bestimmt ein Tretboot mieten. Ja, man kann da ein Tretboot mieten. Also erstmal haben wir es gar nicht gefunden, weil es relativ klein und spartanisch war.
Ja.
Und dann sahen wir beim Betreten des Steges, sahen wir ein Schild, auf dem, naja, also ich dachte, da stehen To-Dos drauf. Also was darf man alles machen mit dem Tretboot? Nee, es waren eher so Don'ts. Da stand drauf, was alles verboten ist. Also es ist verboten, Doppelpunkt. Und dann kam da eine Liste,
aber wie
wo ich dachte, weiß ich nicht, ob jetzt hier noch eine Tretboot-Spaßaktion losgehen kann. Also erstes Verbot, man darf von seinem Sitz in diesem Tretboot nicht aufstehen. Keiner wird jetzt verstehen, warum das so ist. Vielleicht OWL selbst auch nicht. Dann die nächste Regel war, dass man auf gar keinen Fall jemanden zusteigen lassen darf. Also die Menschen, die das Tretboot mieten und sich da reinsetzen, sind auch die Einzigen, die während der Fahrt in diesem Tretboot sitzen dürfen.
Ja, weil stehen dürfen sie ja nicht.
Ganz genau, man darf auch nicht stehen. So, nächste Regel war, weil man ja auch nicht aufstehen darf und sich auch nicht einen anderen Platz aussuchen darf, darf man natürlich auch nicht baden. Ja, also das ist jetzt wirklich eine Regel, die Sinn ergibt, mitten auf dem See, 30 Grad im Schatten. Nee, also da, ich wollte auch gar nicht baden gehen. Ich war in meinen Winterstiefeln, war ich da gesessen. So sagt man doch bestimmt auch in OWL, war ich gesessen. Nee, das ist was anderes. Egal.
Aber ich würde es den Leuten zutrauen.
Ja, ja, ja. Und nächste Regel war auch, man darf sich dem Uferbereich nicht näher als 20 Meter annähern.
Mhm.
Also kurzum gesagt, das Tretboot war kein Spaßboot, sondern es ist so ein bisschen, ich weiß es nicht, was macht man denn dann? Naja, wir haben uns davon nicht birren lassen, dachten, naja, was sollen das für Regeln sein, das ist ja egal. Achso, Getränke waren auch nicht geschüttet, mitgebrachte Getränke. Also man ist da rumgeschippert und durfte nichts trinken und sonst auch keinen Spaß haben. Und dann haben wir natürlich dieses Tretboot trotzdem gemietet für 1,5 Stunden. Keiner weiß, warum 1,5 Stunden. Jedenfalls kam das 24 Euro, finde ich ein sehr stolzer Preis für 1,5 Stunden auf einem Tretboot, wo man ja eigentlich nichts machen kann. Außer sitzen und nicht winken. Ach, und treten.
Naja, aber
der Herr war auch nicht sonderlich fröhlich, da kannst du ja gerne einhaken.
Naja, weil wir kamen da hin und ich so, hallo.
Mit bester Laune.
Ne, ja, die Sonne schien. Wir hatten trotzdem Getränke dabei, ist mir doch egal. Und dann, hallo, wie lange? Mhm, dann dachte ich, okay, die Stimmung ist bombastisch hier bei dem Herrn. Habe gesagt, 1,5 Stunden, 24 Euro. Und dann dachte ich so, wie kommt er denn auf diese Summe? Naja, ich zahle es jetzt einfach, weil mir blieb ja keine andere Möglichkeit oder uns, weil wir ja uns auf dem See treffen wollten mit Frieda und Seppel, die nämlich auf dem Stand-Up-Paddling oder Stand-Up.
Ja, und die hatten nämlich Spaß, Wasserspaß allen voran.
Mhm. Naja, und dann haben wir uns da rein. Nee, dann sind wir zu dem Tretboot, da habe ich gesagt, ach, das hier? Ja, gibt ja kein anderes. Wow, okay, wow. Stimmung, Spaß und Freude ist hier an dem See. Was sagt man? Ist da.
Ist da. Ist einfach da.
Und naja, dann haben wir uns reingesetzt, mussten ja rückwärts aus dieser Parkschneise raus und dann sagt er noch, wenn das quietscht, ne, macht mal ein bisschen Wasser hier links, rechts ran, dann quietscht es nicht mehr. Und dann dachte ich, was ist das für eine Hippelficke? 24 Euro, da haben wir ja das Ding selber schon jetzt gekauft. So, und dann sind wir halt los auf dem See, aber Spaß war was anderes.
Also spaßig war es ganz und gar nicht und ich fand es auch ein bisschen, also das war alles ganz abstrus. Der Mann hat sich auch nichts von uns geben lassen, nicht zeigen lassen.
Nee.
Wir mussten keine Katze unterlegen, wir mussten gar nichts machen.
Nee, der hat sich nur irgendwas notiert.
Ja, wahrscheinlich zwei Blondinen,
ja,
dumm wie Stroh, wollen jetzt ein Tretboot in
bei
Not.
30 Grad im Schatten.
Mhm. Naja, also wir sind dann auch losgedingselt und hatten so ein bisschen Spaß kurz, weil ein bisschen Fahrtwind, da kommt doch kurz Stimmung auf. Sonne knallte gut und nach einer Stunde haben wir dann gedacht, nee, also jetzt komm, gehen wir die Hibbelficke
Abbruch
hier auch wieder ab, das bringt ja gar nichts. Und dann ist mir aufgefallen, jetzt weiß ich, wie sie Geld verdienen.
Mhm.
Die verbieten Spaß prinzipiell Und auch wenn du sagst, ach komm, ich nehme das Ding 3 Stunden. No, 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 no. Du kommst ja nach einer wieder zurück, weil eine Runde um den See ist dann fertig. Ja. Und was anderes kannst du ja nicht machen. Also ist das eine Massenabfertigung für ganz viel Geld und ganz wenig Leistung. Also das muss ich mal sagen, oh, wie ehrlich, finde ich eine Frechheit.
Ja, naja, und das ist ja nicht nur das, was du wahrnimmst. Die OWLer sind halt so ein eigenes Völkchen. Das ist einfach so.
Ja, und ich komme mit dem eigenen Völkchen nicht so gut klar.
Ja, gut, die Rückfahrt war für mich relativ schwierig, weil wir haben uns ja dafür dann entschieden, das Tretboot abzugeben und bei Seppel und Frieda auf die Subs drauf zu gehen, um an die Anliegestelle da mit rauszugehen, um dann ins Auto zu gehen, weil das stand da. Frieda und Emmy und der Hund war auch noch mit drauf. Die sind da ganz entspannt.
Also wir hatten den Spaß unseres Lebens.
Bei uns, ich weiß nicht, was los war. Ich hatte plötzlich Panik. Ich habe geschrien, weil das Brett teilweise so gewackelt hat. Dann waren da Wasserpflanzen von unten. Und ich dachte, die sind immer so zärtlich, weil die sind ja ganz lange im Wasser. Und dann dachte ich, die sind so weich. Und die taten so weh zwischendurch. Und ich habe das aber nicht hinbekommen, meine Füße auf das Brett, weil dann wären wir umgefallen.
Also ich habe es nur schreien gehört, von ganz weit hinten, weil wir waren ja schon längst an Land.
Ich konnte nicht mehr. Mein Bruder taten die Arme weh vom Paddeln. Dann waren da plötzlich 2 Schwäne. Da habe ich ja fast eine Panikattacke bekommen, weil Schwäne können richtig aggressiv sein. Die können dir den Daumen brechen, wenn die da reinbeißen.
Ja.
Habe ich mal gehört.
Aber die waren überhaupt nicht aggressiv. Die haben gar nichts gemacht.
Ihr seid dann vorgefahren, damit der Hund wenigstens was machen kann, falls was passiert.
Nee, wir sind vorbeigefahren, weil der Hund Schwäne auch nicht mag.
Naja, und dann sind wir fix und fertig angekommen. Also können wir sehr empfehlen, in OWL macht doch mal einen kleinen Seetrip.
Eine Tretboot-Tour, am besten direkt 5 Stunden mieten, ist toll, ist wirklich große Klasse. Bist dann Hunni los, aber hast vielleicht Spaß.
Wir haben schon vermutet, ob da mal was vorgefallen ist, weil an sich kenne ich Tretboote, dass da auch eine Leiter dran ist und teilweise auch so eine Rutsche und so.
Ja, und das macht man eben in Berlin, also hier, wo Spaß erlaubt ist. Da ist der Spaß offensichtlich das erste Verbot auf der Tagesordnung.
Und wenn man dem nicht folgt, also den Anweisungen, also was heißt Anweisungen, den Verboten, dann muss man sofort, also dann wirst du des Platzes verwiesen.
Finde ich auch witzig und spannend, wie das überhaupt umgesetzt werden soll. Der See ist ja relativ weitläufig.
Deswegen.
Und die Anliegestelle ist sehr verdeckt. Also man kann von dort aus gar nicht auf den See gucken. Aber ja, das ist halt auch so ein Ding, ein OWL-Ding.
Einfach
vermutlich.
So ein Ego-OWL-Ding. Ja.
Und jetzt sind wir damit fertig, ne? Ja. Weil eine Sache müssen wir unbedingt noch hier im Podcast erwähnen. Lisa, was sind wir lesbisch? Wir sind ein lesbischer Podcast.
Ja.
Und was gab es aktuell? Eine lesbische Dating-Show. Princess Charming. Das Bier danach ist ausgefallen. Das wisst ihr ja, liebste Dratis. Tut uns sehr leid. Im Nachhinein auch nicht mehr ganz so doll vielleicht. Aber es gibt jetzt eine Gewinnerin. Und wenigstens das müssen wir doch einmal hier verkünden.
Ja.
Bist du zufrieden mit der Gewinnerin?
Gewonnen hat ja Jessie die Bombe.
Die Bombe, die deutsche Kim Kardashian.
Ja.
Die lesbische Kim Kardashian.
Naja, ich muss ja mal sagen, ich fühle innerlich hier so einen Zeitdruck, weil wir gleich die Wiedersehensshow uns angucken. Ja, ich bin schon zufrieden, weil eigentlich passen sie ganz gut zusammen.
Also ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt großartig, dass sie gewonnen hat.
How?
Naja, man hat gemerkt, dass von vornherein bei der allerersten Nacht der Ketten war da ja schon total das Match. Also die haben sich ja gesehen und da hat irgendwas Zoom gemacht. Also das war ja wirklich völlig verrückt.
Ja.
Und deswegen finde ich es irgendwie total süß und total schön, dass es mit denen anfing und jetzt auch so endete. Also ich finde doch die passen gut zusammen meines Erachtens nach.
Ja.
Deswegen bin ich auch tatsächlich noch guter Hoffnung und guter Dinge, dass die noch zusammen sind. Kann es aber nicht sagen, weil wie so oft bei Dating-Shows wird daraus ja sowieso nichts.
Ja, also ich bin sehr gespannt jetzt auf das Wiedersehen. Man muss aber auch sagen, dass die Staffel viele Steine ins Rollen gebracht hat. Gestern habe ich im Bett noch gesehen, das ist eine YouTuberin, die heißt irgendwas mit Löwenherz oder Frau Löwenherz oder so. Mhm. Die hat auf YouTube ein Video hochgeladen, weil sie hat mit verschiedenen KandidatInnen gesprochen, der ersten Staffel und der zweiten. Sie hat aber auch mit RedakteurInnen, also quasi hinter den Kulissen, sprechen können. Natürlich alles anonym, also man sieht nur sie vor der Kamera. und deckt da so ein paar Sachen auf. Und ich bin sehr gespannt, wie sich RTL dazu positioniert, ob gewisse Sachen aufgearbeitet werden, weil da geht es um sexuelle Übergriffe, sogar mehrere, sogar in Staffel 1. Also ja, wir bleiben dran, Drahtis.
Ob sich überhaupt positioniert wird, weiß man ja noch gar nicht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Aber das war das, weil wir müssen ja irgendwie auch mal so ein bisschen Community-Gossip hier mit reinbringen.
Ja, da hast du schon
Wir sind
recht.
Sehr ernst geworden, haben nur über uns gesprochen. Wir sind so egoistisch, aber wir sind ja nochmal auch
vor
spannend.
Vor allem haben wir die letzten Folgen ganz schön viel Gas gegeben mit Sex.
Ja, aber Sex hält sehr bekanntlich.
Ja, das stimmt.
Und die Drahtis haben es ja wirklich gut angenommen. Also das könnte jetzt nicht sagen, dass... Ich meine, wir haben ja unsere Millionen Hörerinnenschaft ja schon fast verdoppelt.
Pro Sekunde.
Also ich glaube, Ende des Jahres werden wir die Milliarde knacken. Ja. Also bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja.
Und Spotify wird uns aufkaufen. Die werden aus uns ein Spotify-Exclusive... Ach Quatsch, wir werden Spotify aufkaufen. So.
Naja, weil ich sag mal so, das ist ja nicht so, als wäre nicht schon eine Anfrage reingeflattert.
Ja,
wir haben gesagt, jetzt ruhig Blut, wartet doch erst mal ab, wie wir wachsen. Schaut uns mal beim Wachsen zu. Das habe ich denen zurückgeschrieben. Oh Gott.
Ein Quatsch.
Dann, Emily, bist du durch?
Ich bin durch und ich bin ganz gespannt, was in der nächsten Kategorie auf mich zukommt.
Wir kommen jetzt zu Schätz doch mal. Ja, Emily, ich bin dran.
Ja, sag ich sonst
immer.
Ich habe
eine aktuelle Studie aus dem Juli diesen Jahres.
Nein. Mhm. Oh, doch,
von,
wow.
Wie heißt die Plattform, wo alle 11 Minuten sich jemand verliebt?
Parship. Nee, E-Darling?
Nee, Elite-Partner.
Au. Oh.
Aber Parship eigentlich, ne?
Nee, ich glaube, es ist wirklich Elite-Partner, aber Parship ist ja unsere Hauptquellen.
Nee, Elite-Partner auch.
Ja, aber Parship nehmen wir schon nochmal einen Tacken
häufiger.
Aber ich
nenne sie einfach provokant Elite-Partner-Innen-Studie.
Mhm.
Es waren 6.105 Singles und Liierte und Erwachsene im Alter von 18 bis 69 Jahren. Das Thema war Beziehungen 2022. Das erwarten Frauen und Männer von einer Partnerschaft.
Wahnsinn.
Und ich habe dir 4 Fragen rausgesucht. Wie 4% finden es wichtig, tiefsinnige und gesellschaftliche Gespräche innerhalb der Beziehung zu führen?
Also das wird ein hoher prozentualer Anteil sein. Ich nehme an, es sind so um die 79%.
Nicht schlecht, 78, Emily.
Ja, so nämlich.
Wow, wow, wow. Wie viel Prozent finden es wichtig, sich durch die Beziehung persönlich weiterentwickeln zu können?
Ich glaube, das denken auch relativ viele. Aber ich würde sagen, ein bisschen weniger als mit den Gesprächen. Ich würde einfach mal sagen, ich nehme dort 71%.
Nee, tatsächlich mehr, und zwar 82, und das war auch das Höchste.
Mhm.
Also sich persönlich weiterzuentwickeln.
Also eine Entwicklung ist schon das Höchste.
Also denk da mal drüber nach, Drahtis. Die Frage fand ich sehr süß. Wie 4% finden es wichtig, den besten Freund im anderen zu haben? Oder beste Freundin?
Mhm. Also es wird ja weniger sein als 80% auf jeden Fall. Ich glaube, das ist für viele gar nicht mal so wichtig. Hm. Was nehmen wir? 67%.
Nee, 71%.
Okay.
Und das Letzte, wie viel Prozent finden es wichtig, Erotik bzw. guten Sex zu haben?
Oh.
Mhm.
Aber es wird sich wahrscheinlich alles so um die 70er tummeln, so nehme ich an. Deshalb versuche ich einfach nochmal, na, pass mal auf, ich nehme 69. Aus Gag.
Ja, also wenn man es jetzt wirklich ernst nimmt, würde ich sagen falsch.
Mhm.
68,8, aber aufgerundet 69.
So, und ist das nicht eigentlich zauberhaft, die 69 bei einer Sexfrage
das
zu haben?
Das Ding ist, das war mit weit am untersten von der Tabelle, weil darunter folgt, glaube ich, nur noch Kinder bekommen oder Kinderwunsch oder so. Krass, ne?
Es verwundert mich jetzt ein bisschen.
Aber alle waren so im 70er, 80er Bereich.
Okay.
Ja, liebste Drahtis, wir sind hier da. Hallo, schön. Hi.
Guten Abend.
Ja. Emily und ich, ich finde ja immer über TikTok Hallo bitte. Meine Filterblase ist doch trainiert. Da sind Paartherapeuten, da sind Psychologen, da sind Psychotherapeuten. Alles ist da.
Und dann kommen Bibi und Julian nochmal nebenbei.
Also nee, das ist jetzt abgeäppt. Ja, ich weiß, die sind getrennt. Julienko hat auch eine Freundin, die verfolge ich auch. Ich weiß davon. Es ist in Ordnung. Ich komme damit klar, Emily.
Okay.
Gut, auf jeden Fall werden mir da gewisse Videos reingespült und da hatte ich wieder ein Video gesehen und dachte, hey, das passt auch zum Podcast, das müssen wir mal durchnehmen, das müssen wir mal durchkauen. Und das sind die 5 Phasen einer Beziehung, die jedes Paar durchläuft und das ist vollkommen normal. Ich habe mir nämlich das Video nochmal angeschaut und so leitet sie auch ein.
Also ich glaube, ich habe mir das Video ungefähr 10-mal angesehen, weil ich ja immer rausgeschrieben habe, was sie auch zu der jeweiligen Phase sagt. Also ich habe quasi exakt ihre Worte jetzt hier kopiert. Also sollten wir ihren Namen und das Video verlinken?
Ja.
Weil das ist ja nicht unser Gedankengut.
Hast du den Namen parat?
Nee.
Nee, ich auch nicht.
Nee. Es war auch ein schwieriger Name, glaube ich.
Wir reposten das auf Insta.
Jena oder weiß nicht, war das irgendwie sowas?
Ja, ist eine ganz tolle TikTokerin.
Ja, wir reposten es auf Instagram und wir packen auch in die Shownotes das ganze
Klimbim an Quelle. Wir verlinken sie auch so, damit alles rechtlich abgeklärt ist.
Aber es ist ihr Gedankengut, ihr therapeutisches, nee?
Ja, aber das beruht auf einer Theorie.
Ja.
Ja. So, und ich würde sagen, wir gehen vor, indem wir die Phasen erklären und dann danach Fragen stellen oder wie wollen wir es machen?
Ja, und ich würde sagen, ganz zum Schluss sagen wir dann, was wir denken oder glauben, in welcher Phase wir uns heute befinden.
Ja. Okay, die erste Phase ist die Honeymoon-Phase oder auch die Verliebtheitsphase. Und ich sag mal so, der Name ist Programm.
Rosa-rote Brille.
Genau, man sitzt auf einer Wolke, man denkt, man ist schwerelos, man sieht keine Fehler des Partners oder der Partnerin. Man hat unglaublich viel Sex, das kennen wir alle. Ne, man fällt ja übereinander her, gefühlt. Und gibt's
die Person ist für uns einfach perfekt.
Ja, das stimmt.
Die läuft quasi mit einem Heiligenschein herum und da laufen so Strahlen, so Sonnenstrahlen, wo so ein Moment, so ist
Sollen
es.
Sollen wir ein fiktives Paar uns ausdenken?
Nö.
Okay, finde ich gut. Okay, die zweite Phase ist die Ernüchterungsphase. Das heißt, du kommst aus diesem perfekten Setting irgendwann raus und denkst, ist ja doch nicht alles so perfekt. Da gibt es ja doch Makel und Macken und Kanten.
Ecken und Kanten sind vorhanden.
Und die große Frage der Ernüchterungsphase ist, wollen wir das wirklich?
Wollen wir wirklich mit dieser Person eine Beziehung eingehen und binden? In guten wie in schlechten Tagen. So ungefähr.
Was heißt denn binden?
Uns binden.
Ach, uns binden.
Wollen wir uns binden?
Ich dachte gerade, was war denn das für ein Wort? Wow, wo hat das Emily her? Ja, wenn man sich spindet. Okay, die dritte Phase.
Das ist eine
Mischung
aus binden und spinnen, so eine Drehung.
Ja, eben. Deswegen dachte ich, wow, Emily, mein kleines Lexikon hier.
Wow.
Okay, die dritte Phase ist die Macht- und Kampfphase. Und da lernt man den Partner oder die Partnerin nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Und zwar kommen da die Macken und Ecken und Kanten ganz hervor.
Mhm.
Und die sieht man, glaube ich, in der Phase ganz präsent. Also da, glaube ich, ist nicht mehr alles halt Detail und wunderschön. Und man investiert auch weniger in die Beziehung und mehr wieder in sich. Also der Fokus ist nicht nur auf der Beziehung. Und tatsächlich, hat sie gesagt, finden in dieser Phase die meisten Trennungen statt.
Abgesehen davon hat sie auch gesagt, dass man da seine eigenen Beziehungsregeln austangiert.
Ja.
Dass man da quasi irgendwie so entweder Grundpfeiler für eine wirklich stabile Beziehung setzt oder eben man merkt, okay, nee, wir haben da ganz andere Werte und auch was die Beziehungsform angeht, wollen wir was anderes. Wir müssen uns trennen.
Und nach dieser Macht- und Kampfphase kommt es in diese Veränderungs- und Kompromissphase.
Finde ich ein schöner Name übrigens.
Finde ich auch einen schönen Namen. Braucht man, glaube ich, auch gar nicht so viel erklären, weil da gibt man gemeinsam die Probleme an, versucht aber auch die Macken und Ecken zu akzeptieren, beziehungsweise wenn sie einen so einschränken in der Beziehung, dass man dann versucht, mit dem Partner zusammen als Team diese auch zu verändern, um dann nämlich eine schöne harmonische Beziehung zu führen. Genau. Und die letzte Phase soll ich jetzt durchrattern?
Da würde ich schon ein bisschen Gefühl reingeben.
Ja, sag noch was dazu.
Nee, die letzte Phase, die Sicherheitsphase kommt ja
die
jetzt.
Die Sicherheitsphase, das ist quasi die Endphase. Und da hat sie gesagt, es gibt auch viele Paare, die kommen niemals in diese Phase.
Mhm.
Also wenn du das erreicht hast, hast du Ding, 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 Jackpot is on. Und das heißt eigentlich, dass beide beieinander sicher sind. Du kommst in die Tür rein und fühlst dich doppelt zu Hause, weil du bist in deiner eigenen Wohnung oder in eurer gemeinsamen Wohnung. Du bist aber auch bei deinem Partner oder Partnerin zu Hause.
Und deine Partnerin, dein Partner ist dein Zuhause.
Und man ist ganz bei sich selbst. Man ist sich selbst. Nee, das klingt jetzt blöd, als würde man sich selber essen.
Ja.
Aber das ist, wurde mit einem Essen hier nur geschrieben. Mhm. Genau, und das ist eigentlich so die höchste Form und Phase.
In der man natürlich auch schwierige Themen miteinander teilt, aber auch wirklich freudige und glückliche Themen miteinander teilt. Also man teilt eigentlich alles miteinander, ja. Egal ob negativ oder positiv.
Okay, ich glaube, jetzt konnte man ganz gut nachvollziehen, welche 5 Phasen es gibt.
Mhm.
Und ich würde erstmal dich gerne fragen, was hältst du von den Phasen? Findest du die nachvollziehbar?
Total. Also ich muss sagen, ich finde, das ist mit die beste Erklärung oder das sind die besten Phasen, die ich jemals gelesen habe oder gehört habe.
Mhm.
Es gibt ja auch so komische Phasen, wo man so denkt, nee, was ist denn das?
Ja, ja.
Kann ich nicht nachempfinden? Habe ich so nie gefühlt, habe ich bei anderen nie beobachten können. Und das, finde ich, ist eine wahnsinnig gute Zusammenfassung, relativ einfach gehalten, aber doch sehr komplex. Und ich finde, das sind auch wirklich alles Phasen, die man so durchmacht.
Mhm.
Also gefällt mir wirklich gut.
Hast du denn mal schon von Paaren gehört, wo es eine Phase nicht so gab?
Jein. Also ich glaube tatsächlich, dass so eine Macht- und Kampfphase trifft bei einigen nicht ein. Und ich finde auch, dass, wie soll ich es jetzt sagen? Also eine Veränderungs- und Kompromissphase.
Ja.
Ich glaube, die kann erst eintreten, wenn man schon ein bisschen älter ist, ein bisschen gereift ist, auch mit seiner eigenen Persönlichkeit gereift ist und weiß, wer man selber ist.
Mhm.
Weil da geht es ja darum, wirklich Dinge anzusprechen und zu schauen, okay, wie ist die Person, was kann ich bei der Person auch vielleicht gar nicht ändern, was muss ich akzeptieren, was kann ich auch wie akzeptieren und wie können wir zueinander finden.
Mhm.
Und da ist natürlich sehr, sehr viel Kommunikation gefragt, Selbstreflexion, aber auch Fremdreflexion.
Mhm.
Und ich glaube, das ist wirklich eine Phase, also mit 16 wirst du das wohl kaum so machen.
Mhm. Ja, ja, voll.
Das ist dann schon wirklich was, wo man sagt, okay, die Menschen arbeiten viel an ihrer Beziehung und beschäftigen sich auch viel mit ihrer Beziehung.
Ja, ich würde per se auch sagen, dass alle Phasen super nachvollziehbar sind und sehr nahbar. Ich finde es aber sehr spannend, wenn man mal darüber nachdenkt, dass man teilweise, glaube ich, dass es Paare gibt, die sehr lange in einer Phase hängen bleiben.
Ja.
Und ich würde sogar die steile These verfolgen, wenn du irgendwann zu lange in einer Phase hängst, also gerade eher die negativ konnotierten.
Mhm.
Jetzt die Sicherheitsphase, das ist natürlich bombastisch. Also wenn du da hängen bleibst, ja, dann bleib mal schön kleben.
Ja.
Ich würde aber eher sagen, diese Ernüchterungsphase und die Macht- und Kampfphase, also so wirklich der Mittelteil von diesen Beziehungsphasen, wenn du da zu lange festhältst, natürlich gibt es da keinen Richtwert, also dass man sagt, ein Jahr lang ist das, ein Jahr lang ist das. Also ungefähr gibt es ja Studien, die sagen, oder wissenschaftliche Theorien, die sagen, okay, so eine Verliebtheitsphase geht halt 3 bis 4 Monate.
Mhm.
Dann geht man in die nächste Phase. Aber ich finde, wenn du zu lange hängen bleibst bei zum Beispiel der Ernüchterungsphase oder Macht und Kampf, also ich glaube, es gibt immer noch Paare, die schon 5 Jahre zusammen sind und immer wieder diese Machtkämpfe so krass haben, dass sie gar nicht weiterkommen können von der Phase. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Und ich glaube, das macht es so ein bisschen schwierig, das auf alle oder manchmal rauslesen zu können, in welcher Phase Beziehungen stecken.
Total.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, also es gibt ja auch wirklich, ich finde, so eine Ernüchterungsphase ist so ein bisschen bildgebend für Paare, die sind schon seit 3 Jahren zusammen und jedes Mal ist so ein On-and-Off-Ding.
Mhm.
Also die wissen immer nicht so genau, ich liebe die Person und irgendwie matcht das total, aber irgendwie sind da so riesen Baustellen, wie soll ich das angehen, ich weiß nicht so recht. Und da ist ja, wie gesagt, also wie wir es vorhin erwähnt haben, die Frage, will ich mit der Person wirklich zusammen sein? Weil mir fällt ja gerade auf, die Person ist doch nicht so perfekt, wie ich dachte. Und wenn man aber nicht lernt, diese Ecken und Kanten von einer Person handeln zu können, annehmen zu können und auch letztlich zu sagen, ja, die Person ist wahnsinnig chaotisch, aber mittlerweile liebe ich, dass sie chaotisch ist, weil wir einfach irgendwie einen Ausgleich gefunden haben, wie ich mit meiner Strukturiertheit beispielsweise jetzt nur, dieses Chaos irgendwie einfangen kann und wir gemeinsam einen Schritt aufeinander zugehen.
Mhm.
Und irgendwie die eine Person ist ein bisschen weniger chaotisch und die andere Person sagt, okay, ich kann auch mal loslassen.
Total.
Und ich glaube, dass es gibt so Pärchen, wie gesagt, die so in einer On-Off-Phase sind oder die seit 3 Jahren sagen, naja, es läuft so. Es ist nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht genug, um Schluss zu machen.
Naja, ja.
Das ist so hängen geblieben. Und ich glaube auch, dass sie da nicht mehr rauskommen werden, weil es zu lang ist, weil sie sich so festgeguckt haben. Also deren Blickwinkel ist so festgebissen auf die Macken und auf die Situation, die nicht so gut laufen.
Ja, ich finde, da würde ich auch ein Stichwort reinwerfen, und zwar toxische Beziehungen. Weil ich finde, das ist teilweise, wenn man es jetzt wirklich auf die Phasen bezieht, eine toxische Beziehung ist ja teilweise, bist du in der Phase schon viel, viel weiter und plötzlich passiert wieder was, du regst dich auf oder wirst wieder zurückgeworfen in so eine Honeymoon-Phase. Also weil so toxische Beziehungen sind wirklich, dann zofft man sich, dann blockiert man sich, keine Ahnung was, und plötzlich einen Tag später denkst du, oh mein Gott, ich bin so verliebt, und rückst wieder 3 Steps vorher und fängst wieder bei der ersten Phase an und bist wieder in der Honeymoon-Phase. Und irgendwie ist es immer so ein Schnelldurchlauf, außer halt die Sicherheitsphase, weil ich finde immer, toxische Beziehungen kommen immer kurz vor so einen Kompromiss und dann wird wieder alles eingerissen.
Und das Absurde daran ist ja, dass eigentlich sollte man sich ja richtig sicher fühlen, wenn man so bis zur 3. oder 4. Phase gekommen ist, weil dann hat man ja, wie man so umgangssprachlich sagt, eine gefestigte Beziehung. So sagt man ja gerne. Ja. Und aber die freuen sich ja so massiv über diese Honeymoon-Phase. Dabei wäre es, wenn man jetzt objektiv drauf blickt, überhaupt nicht sinnvoll und auch gar nicht natürlich, dass man nach 4 Jahren so zurückkatapultiert wird, gerade nachdem es vorher so bescheiden lief.
Ja, und weißt du, was da das beste Beispiel ist? Toxische Beziehungen sind ja meist unterfüttert mit Drama. Und da ist zum Beispiel Versöhnungssex ist genau sowas. Das ist Honeymoon-Phase eigentlich, weil du das vermischt, jetzt irgendwie Versöhnungssex zu haben mit, ich setze mich an den Tisch und rede vernünftig, sondern ne, das wird so vermischt irgendwie, habe ich das Gefühl. Also nicht immer. Es gibt sicherlich auch Paare, die sich da eine Struktur innerhalb der Beziehung aufgebaut haben, wo sie gerne den Versöhnungssex nutzen und das auf beiden Seiten funktioniert. Aber ich habe eher häufig aus persönlichen Erfahrungen, also nicht Erfahrungen, sondern Erzählungen, raushören können, dass eigentlich das in einem Ungleichgewicht ist, dass der andere wollte eigentlich nochmal eher darüber reden und nicht sofort in eine Kiste springen und dann ist alles tutti.
Ja, also das Ding ist an sich, Versöhnungssex finde ich ja ist eine mega Taktik.
Ja.
Wenn man dann anschließend nochmal sachlich darüber spricht.
Ja,
dann
oder
ist es
vorher.
Gut. Oder vorher. Aber es gibt ja Menschen, die das quasi so ein bisschen als Ausweichmechanismus handhaben. Und die wollen nicht reden. Die wissen auch nicht, wie sie reden sollen. Die wissen, es gibt keine Lösung.
Ja.
Also irgendwie schnell wieder körperliche Nähe aufbauen, weil dann fühlen wir uns wieder einander näher, obwohl wir es eigentlich so verbal gar nicht sind. Und dann ist es irgendwie eine doofe Übersprungshandlung. Also das finde ich nicht so pralle.
Welche,
aus meinem Blickwinkel natürlich nur.
In welcher Phase siehst du denn die meisten Schwierigkeiten? Du persönlich.
Ich würde es unterteilen. Ich glaube, es gibt Phasen, die man wirklich mit viel Hingabe und viel Bereitschaft und Fleiß, die kann man wettmachen oder überspringen oder auch ins Positive drehen. Und ich glaube, es gibt Phasen, da muss man darauf vertrauen, dass da wirklich Liebe ist, dass die Liebe wächst und dass nicht nach der Verliebtheitsphase einfach irgendwas abflaut, weil dann kannst du nichts machen. Mhm. Also wenn die Gefühle einfach so abrupt schwinden, was willst du denn dann machen? Das ist halt einfach nicht möglich. Und da würde ich halt unterscheiden zwischen diesen 2 Situationen.
Mhm.
Oder auch, ob man wirklich zusammenpasst. Also man kann ja wirklich sagen, ich gehe 10 Kompromisse ein und ich werde alles tun, damit du glücklich bist, aber wenn das eigentlich charakterlich nicht passt, die Werte nicht stimmen oder man auch einfach eine andere Zukunftsvision hat, dann kann man da nichts machen.
Mhm. Ja. Naja, ich würde, also ich bin ja...
Ach so, jetzt habe ich es natürlich gar nicht erwähnt. Also ich glaube, dass diese emotionale Schiene und dieses Charaktermäßige, wo man passen müsste oder sollte, glaube ich, ist so die Ernüchterungsphase, da wird schwierig.
Mhm.
Da müssen dann wirklich tiefe Gefühle kommen oder eben, dass man realisiert, dass man wirklich miteinander matcht. Und ich glaube ansonsten so zwischen Macht- und Kampfphase und Veränderungs- und Kompromissphase. Ich glaube, da geht es dann ans Eingemachte.
Mhm. Ja, ich finde es auch irgendwie schwierig, mich da komplett festzulegen, weil ich finde, jede Phase hat ihr Für und Wider. Mhm. Weil ich glaube, jede Phase, also nehmen wir zum Beispiel die Honeymoon-Phase, die klingt ja am Anfang total positiv. Wer möchte nicht verliebt sein? Aber wir kennen uns alle in verliebten Zuständen. Du bist ja nicht überlebensfähig. Du hast ja das Gefühl, du wirst jeden Moment überfahren, weil du in Gedanken bist, weil du nicht so richtig im Hier bist, sondern ne, irgendwelche Gedanken rumschwirren. Das nur als Beispiel, dass jede Phase ihr Für und Wider hat. Ich muss aber auch sagen, also ich bin ja ein ganz, ganz großer Verfechter. Das heißt, wenn man dagegen ist, ne?
Ja.
Ja, von so Macht. Spielchen. Da hatten wir ja auch schon eine Folge drüber aufgenommen und ich finde, das ist pures Gift in einer Beziehung und das fängt schon bei Kleinigkeiten an, wenn man Storys erzählt mit Freunden und der andere hakt immer ein und sagt, nein, das Auto war nicht blau, das war rot, wo du gegengefahren bist oder so. Und das finde ich sehr schwierig. Ich finde aber auch die Ernüchterungsphase, wenn die rosarote Brille fällt und das kennen wir alle, wenn die irgendwie irgendwann mal fällt und das kann man ja nicht. Du kriegst ja nicht eine SMS, wo drin steht, so,
ja.
So dieser Morgen ist es soweit, Verliebtheitsphase ist vorbei. Jetzt will ich mal sagen, Emily hat eine Schwachstelle, die kommt morgen zum Vorschein. Sondern das kommt ja mit der Zeit und ich finde, das macht einen auch Angst. Also ich hatte da teilweise auch Ängste, die hochkamen, weil ich so dachte, oh, komme ich damit klar? Funktioniert das? Und so, und das... weil da so verschiedene Sachen aufeinander prallen, ist das, glaube ich, auch eine Schwierigkeit.
Ja, also zwei Dinge ganz kurz. Ich glaube, dass die Macht- und Kampfphase ist gar nicht so machtkampfartig gemeint, sondern es ist ja eher so beschrieben, ausloten, wie man miteinander klarkommt. Ich glaube nicht, dass es da explizit um diese negativen Machtkämpfe geht. Auch schon, ja, stimmt schon. Und vollkommen muss ich dir richtig zustimmen. Also das ist wirklich schlimm, dass man mit einem Haar aus allen Wolken fällt. Und manchmal, wenn es wirklich menschlich nicht passt und du denkst, ich kann mit der Person nicht zusammen sein, weil das passt nicht, dann ist es ja ganz furchtbar, weil dein Herz wird dir ja gebrochen. Oder du brichst dir dein eigenes Herz, weil du ja sagen musst, also da ist Verliebtheit, da ist irgendwie Liebe, aber es geht einfach nicht. Und was ich aber noch viel schlimmer finde, wenn der Übergang von Honeymoon-Phase und Ernüchterungsphase nicht freiwillig ist, sondern wenn die Person nur mal Sachen macht, weil ihr euch ein bisschen kennt und so eine Maske fällt,
ja.
Und dann wirst du aus der Honeymoon-Phase einfach so rausgekickt. Und du bist irgendwie noch verliebt, aber kannst nicht mehr, weil du da verletzt worden bist. Und das finde ich, glaube ich, mit am schlimmsten. Also ist es ein unfreiwilliges Rausdrängen.
Also natürlich ist es am schönsten, wenn der Übergang ist von Honeymoon quasi so ein bisschen gemeinsam Händchen haltend, metaphorisch jetzt, dass man so Händchen haltend zusammen erkundet, so, oh ja, da ist noch ein Hügel.
Eine Achterbahnfahrt gemeinsam bestreiten, so könnte man es dann vielleicht metaphorisch nennen.
Voll bei dir. So, und jetzt glaube ich die spannendste Frage, in welcher Phase befinden wir
magst
uns?
Magst du zuerst sagen?
Oder sollen wir noch sagen, in welcher Phase wir Probleme hatten?
Ich glaube in den typischen, oder?
Ja. Ist beantwortet, Ratis. Ihr wollt ja nur wissen, wo sehen wir uns jetzt?
So, wo sehen wir uns denn jetzt?
Soll ich beginnen?
Ja.
Also ich muss sagen, eine Phase haben wir natürlich jetzt irgendwie total außer Acht gelassen, die Sicherheitsphase, weil ich glaube, da gibt es ja auch gar nicht so viel darüber zu reden. Ich glaube, wir befinden uns, entweder folgende These, wir befinden uns schon in der fünften Phase und bedienen uns teilweise der vierten Phase aus Erfahrungen.
Ja.
Oder wir befinden uns Ende der vierten und schlittern gerade in die fünfte. Aber eigentlich das, was sie beschrieben hat, fühle ich voll, dass ich da schon drin bin mit dir.
Ja. Also ich würde auch absolut sagen, dass wir in der fünften Phase sind, wie passend im fünften Jahr. Wir sind in der Sicherheitsphase. Also ich finde schon, dass wir alles ausgelotet haben, erstmal so grob. Ich meine, es wird immer Baustellen geben. Es wird immer so sein, dass man lösungsorientiert handeln muss, dass man arbeitet an der Beziehung. Und ich meine, wir entwickeln uns ja auch, Gott sei Dank, das haben wir ja gemerkt, das ist das Wichtigste in der Beziehung, das machen wir. Und deswegen wird man mal wieder in die vierte so ein bisschen zurückgeworfen, glaube ich. Oder man hat einfach in der vierten Phase das Handwerkzeug bekommen oder das Werkzeugkit, um quasi die Sicherheitsphase aufrecht zu erhalten, indem du nochmal Dinge irgendwie aussprichst, Kompromisse eingehst. Das wird ja immer Bestandteil bleiben einer Beziehung. Aber prinzipiell bist du ja mein Zuhause.
Ja.
Und wir reden über alles. Egal ob negativ, positiv, ob man damit Ängste bei dem anderen wecken kann oder nicht, ob man eigene Ängste hat. Und aber trotzdem suchen wir ja immer das Gespräch zueinander. Also das es gibt stimmt. ja nichts, wo wir sagen würden, also nee, das kann ich ihr nicht sagen. Ja. Doch, dann muss ich es ihr vielleicht sogar sagen, wenn ich es eigentlich nicht kann.
Ja. Okay, Emily. Das waren sehr schöne Worte jetzt am Schluss.
Findest du?
War das schon gefühlt dein All in All?
Nee, tatsächlich okay. nicht. Wir haben dann einen Punkt. Wie viel Zeit haben wir noch, Lisa?
Wir sind jetzt bei 50 Minuten.
50 Minuten. Wie machen wir es? Soll das All in All das All in All bleiben? Ganz kurz und knapp. Weil ich habe da noch so einen kleinen Punkt im All in All.
Ich hätte nämlich auch einen Punkt im All in All, den ich nämlich noch erklären will.
Okay, dann machen wir es so. Das All in All kommt jetzt.
All in All.
Und dann machen wir einfach ein ausgedehntes
All in All. Ich habe Stillstand ist der Tod.
Mhm.
Weil das hatte, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem All in All hatte. Ich glaube ja, aber ich finde es jetzt sehr, sehr passend. Aber ich würde da nochmal was zu erzählen, weil ich das ja jetzt noch gar nicht so angeschnitten hatte. Ich habe nur erzählt, man kann länger in einer Phase hängen bleiben. Ich würde aber tendenziell sogar sagen, wenn du in einer Phase festhängst und das Gefühl hast, es geht nicht weiter. Und da schließt sich auch der Kreis zum Schätz doch mal, wie wichtig es ist, sich weiterzuentwickeln als Paar, als auch für sich selbst. Ist es unglaublich wichtig, wenn man merkt, man ist hier festgefahren. Das ist irgendwie eine Einbahnstraße. Ich versuche in die nächste Phase irgendwie jedes Mal zu gehen mit dem Partner, der Partnerin, aber es funktioniert nicht. Dann ist es eigentlich der Tod für eine Beziehung. Also Stillstand ist dann der Tod, weil man kann auch innerhalb der Phase stehen bleiben.
Ja.
Was eine Hymne. Wow.
Finde ich großartig, greift auch so ein bisschen bei mir mit in mein All in All ein. Und zwar haben wir es ja gar nicht erwähnt, aber mir ist so aufgefallen beim Überlegen, welche Phase haben wir, in welchen Phasen waren wir schon. Machen das Menschen aktiv?
So reflektieren?
Ich denke, die wenigsten sagen, ja. Oh hey, guck mal, wir sind in Phase 3 und haben irgendwie gefühlt eine Mindmap an der Wand, wo sie abkreuzen oder irgendwie sowas. Deswegen finde ich, ich glaube, jeder sollte sich mal vergegenwärtigen, in welcher Phase seiner Beziehung er sich gerade aktuell befindet, um dann auch mal so eine objektive Sicht einzunehmen, weil eine Beziehung funktioniert nicht nur über das bloße Lieben. Also du musst da mehr machen und deswegen auch einfach ruhig mal hinsetzen und überlegen, okay, was haben wir alles gemeinsam schon erreicht, was haben wir geschafft und wo könnte man noch so ein bisschen an einem Rädchen drehen und wo können wir noch mal so ein paar Steps nach vorne gehen, weil die meisten werden einfach nur,
muss man sich ja auch mal sagen.
Weil die meisten werden einfach nur lieben, ihre Beziehung führen und hoffen, dass alles glatt geht. Aber mal so ein bisschen objektiv drauf blicken und gucken, okay, geht Alltag eigentlich?
Mhm.
Wie sind unsere Kommunikationstypen? Wie zeige ich meine Liebe? Also das klingt immer sehr sachlich und so rational und so
theoretisch,
als wäre das eine Arbeit, die man irgendwie ableistet und dann hat man irgendwie ein tolles Gehalt auf dem Konto. Jein, es ist manchmal tatsächlich so. Also eine Beziehung ist kein Selbstläufer, keine Einbahnstraße, wo man einfach nur so da ist, sondern man muss halt wirklich auch präsent sein und mit den Gedanken und mit dem Gehirn dabei sein.
Total. Sehr schön gesagt, Emily. Wow, ich glaube, das war mit das Beste All in All, aber weil wir jetzt auch mehr sagen durften.
Ja, ich kann mich manchmal auch nicht so gut kurz
fassen.
Nein,
aber ich fand die Regelung gut. Wir konnten uns ja beide darauf einigen, weil wir sind ja auch schon in einer Sicherheitsphase.
So, und jetzt, liebste Drahtis, jetzt geht's richtig los. Und zwar kommen wir jetzt zur allerletzten und besten Kategorie und zwar zum
Song der Woche.
Wir haben eine Playlist und die heißt Drahtseiltakt. Der takt, 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 der takt im Drahtseilakt.
Ja, wir haben eine Playlist, die heißt Drahtseil. Achso, brauchen wir ja gar nicht mehr.
Nee,
ja, ja.
Ihr wisst, wie die Drahtseiltakt-Playlist heißt. Natürlich Drahtseiltakt, haha, das war nicht gut.
Aha. So, Emily, ich habe einen Song. Der flutet gerade gesamt Social Media.
Yes.
Es handelt sich um ein Getränk, was du auch gerne trinkst.
Ja.
Was ist es?
Bier.
Nee, ein Girly-Getränk.
Süß. Aperol.
Süß.
Lillet, Wildberry.
Ja. Wildberry Lillet von Nina Schuber.
Okay, geil. Ich habe einen Song, der ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde der Groove total. Ich bin gerade auch so ein bisschen wieder in einer rockigen Phase.
Ja, ich merk's.
Und deswegen würde ich auch gerne meine Drahtis schon damit reinziehen. Meine Drahtis, unsere Drahtis und eure Drahtis. Und deswegen habe ich den Song High Heels von Mando Diao. Aha. Den Künstler kennt man, der hat sehr viele bekannte Songs.
Ja, ja.
Der Song gehört nicht zu seinen bekanntesten, ist aber, finde ich persönlich, mit Abstand einer der besten.
Okay, wow, das war eine Ankündigung.
Also hört mal rein und dance ein bisschen auf euren High Heels.
Und dann hören wir uns nächste
Tschüdelü.
Woche.
Bye, bye.
Ich glaube, wir haben es.